Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes.
Herzlich willkommen, liebe Nachbarn. Wir sind in einer neuen Woche. Es ist wieder 2 Wochen her, dass wir die letzte Folge gemacht haben. Wir haben ja jetzt den Rhythmus umgestellt und versuchen jetzt alle 2 Wochen einen neuen Gast zu haben. Trotzdem findet diese Woche die Nachbarschaft statt. Ich freue mich, dass wir auch wieder einen tollen Gast dabei haben. Und auch wie immer ist Sören mit dabei. Sören, wie geht's dir und wo bist du gerade?
Ich bin zu Hause und mir geht's sehr gut. Wir haben ja gestern unseren, was war das, Aschermittwoch zusammen verbracht, haben mehr getrunken als geplant, aber es ist zum Glück alles im Rahmen geblieben und relativ gut gegangen. Also ich war echt erstaunt, dass es mir heute so gut ging.
Man muss jetzt für alle Hörer sagen, also wir haben gar nicht mal so viel getrunken, das waren am Ende 4 Bier. Aber wir beide merken, dass wir alt werden. Und ich glaube, das war die frische Luft, weil wir die ganze Zeit draußen durch Berlin gelaufen sind. Und ich war ein bisschen enttäuscht gestern, weil ich von dem verschneiten Rügen irgendwie jetzt nach Berlin zurückgefahren bin und hier wieder in dem matschigen, grauen Berlin angekommen bin. Und ich mir so dachte, das ist so dieses typische Klischeebild von Berlin. Das ist so...
Das graue, kalte, nasse, unfreundliche?
Ja, es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass ich wieder von irgendeinem Berliner angeranzt werde, gleich am Anfang, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin. Das ist noch offen geblieben. Aber ich habe mich seitdem auch kaum draußen irgendwie bewegt und gestern ist auch nicht so viel passiert draußen. Aber naja, wir haben heute einen Gast. Unser Gast ist auf Rügen. Ich glaube, da liegt noch ein bisschen Schnee. Lisa, wie sieht das Wetter gerade bei dir aus?
Ja, also es geht auf jeden Fall. Der Schnee geht langsam weg, Gott sei Dank. Und jetzt taut das langsam alles auf.
Wo genau auf Rügen bist du denn jetzt aktuell?
Ja, also gerade bin ich in Bergen, aber wohnt tue ich tatsächlich in Binz.
Bist du schon immer in Binz?
Ja, tatsächlich. Also ich bin hier auf der Insel geboren und lebe eigentlich die ganze Zeit in Binz. Ich war noch nie woanders, außer 1 Jahr oder 2 Jahre, wo ich 1 oder 2 Jahre alt war, da habe ich in Österreich tatsächlich gewohnt.
Also eigentlich müsstest du Schnee lieben damit, oder?
Eigentlich schon, ja. Wie gesagt, gerne, wenn ich keinen Führerschein gehabt hätte, aber jetzt ist es ein bisschen was anderes.
Aber in dem Alter lernt man ja auf jeden Fall dann noch nicht Snowboard oder Skifahren, oder?
Ich bin tatsächlich öfters mal nach Österreich gefahren, auf jeden Fall im Urlaub. Und da war ich tatsächlich immer Skifahren und habe das eigentlich immer ganz gut hinbekommen.
Glaubst du auch, dass es so diese Aufteilung zwischen den Menschen gibt, dass man entweder Snowboard fährt oder Ski?
Ja, tatsächlich schon. Also ich habe das halt auch so, wenn man mal auf Instagram oder so guckt, ist es ja halt auch immer so, dass man eher sieht, dass die Männer halt eher Snowboarden und die Frauen halt eher Skifahren. Also ich glaube tatsächlich doch, dass es da eine Teilung gibt.
Ich habe immer gehört, also ich kann ja leider kein Skifahren, also ich habe mit Sören einen Kurs gemacht und war semi-talentiert, würde ich mal sagen. Aber ich habe immer gehört, dass eigentlich Professionelleren immer sagen, dass die eher Skifahren, weil Snowboarden angeblich so einfach sei.
Ich fand, du hast dich auf dem Idiotenhügel zwischen den ganzen Kindern mit den pinken Schneeanzügen ganz gut geschlagen.
Lisa, sei froh, dass du nicht mit dabei warst. Das war
ich stelle es mir auf jeden Fall lustig vor.
Es war für jeden lustig, nur für mich irgendwie nicht, vor allem weil die 3-jährigen Kinder, die neben uns gefahren sind, 1000 Mal besser waren als ich.
Ja, das kannst du ja auch nicht vergleichen.
Ja, das, ich glaube, das ist krass, je älter man halt einfach ist, dass diese Angst einfach so heftig ist. Also ich habe normalerweise, bin ich jetzt nicht so der ängstliche Typ, aber auch so diesen 2 Brettern da zu stehen und dann nicht zu kapieren, wie man richtig bremsen kann gleich am Anfang und dann so einen Idiotenhügel runterzufahren, war für mich schon echt eine Hürde.
Ja, vor allen Dingen lernt man langsamer, ne? Also alles, was man lernt, ist irgendwie anstrengender und man braucht viel, viel länger. Und ich fand, wenn man als Kind irgendwie was neu angefangen hat, dann hat das so 3-4 Tage gedauert, dann war man schon so weit, dass man eigentlich ganz gut klarkam, aber mittlerweile dauert es einfach echt länger.
Ja, ich glaube aber tatsächlich auch, dass das daran liegt, weil man als Kind halt einfach überhaupt nicht darüber nachdenkt, was man dann eigentlich gerade macht. Und dass das dann dadurch, dass die Angst dann halt auch dadurch verschwindet und man das dann halt alles schneller irgendwie hinbekommt.
Das glaube ich auch, das habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich mit Kiten jetzt irgendwie auch mal versucht habe anzufangen. Gleiche Geschichte. Ist mega witzig, macht mega viel Spaß, aber es ist unglaublich viel Angst dabei und es tut auch richtig hart weh, wenn man sich dahin ledert, dass ich da auch glaube, dass ich das nicht mehr lernen werde in meinem Leben. Aber mal so ein bisschen zu dir. Also du bist jetzt quasi gefühlt immer schon in Binz. Was macht man denn in Binz beruflich?
Ich bin gerade Auszubildende als Hotelfachfrau, bin jetzt im dritten Lehrjahr und schreibe in 2 Monaten die ersten schriftlichen Prüfungen und hoffentlich habe ich dann dieses Jahr meinen Facharbeiter dann.
Wie bist du da reingekommen? Also war das schon immer so dein, du hast dein Abitur, Realschulabschluss gemacht auf der Insel oder?
Genau, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und eigentlich hatte ich immer eine andere Vorstellung vom Beruf. Also ich habe mich tatsächlich auch als Kauffrau für Freizeit und Tourismus beworben. Aber meine Eltern oder beziehungsweise meine ganze Familie ist in der Gastronomie und haben auch selber 2 Hotels und habe dann angefangen mit 14 schon ein bisschen Ferienarbeit da zu machen. Bin halt damit auch groß geworden und dann letztendlich kurz vorm Peng habe ich mich dann doch dazu entschlossen, in die Gastronomie zu gehen und bereue es bis heute nicht.
Gibt es auch noch einen anderen Plan, wo du dachtest, okay, das wäre auch noch ein Job oder eine Tätigkeit, die mich interessieren würde? Weil ich stelle mir es total schwierig vor. Ich meine, ich war, Hannes, du glaube ich auch, mit 18 mit dem Abi durch und ich wusste selbst da noch überhaupt gar nicht, was ich machen will oder soll. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade Realschule, da ist man glaube ich dann 16 oder 17, wenn man fertig wird. Ich finde das eine total beschissene Zeit, um zu entscheiden, was für einen Beruf man ausüben will oder lernen will.
Ja, das stimmt. Also für mich stand halt von Anfang an die Entscheidung fest, ich möchte definitiv nach der Realschule arbeiten gehen. Da, das stand, wie gesagt, für mich fest. Und mit dem Beruf, das war halt immer, irgendwie hatte ich dann immer mal eine Richtung gehabt. Das hat sich dann aber auch immer wieder ganz schnell geändert. Ich hatte dann halt auch überlegt, mal zu einer Zeitung zu gehen oder auch irgendwas mit Social Media zu machen. Aber das halt dann irgendwie zu verwirklichen, war dann auch immer irgendwie kritisch. Und dadurch, dass ich das halt schon im frühen Alter mitbekommen habe, dass ich halt gerne in der Gastronomie arbeite, dachte ich mir, okay, dann probierst du es halt einfach mal aus. Und wusste halt auch irgendwie, dass es mir das so ein bisschen im Blut liegt. Und ja, das hat sich dann halt auch irgendwo bestätigt.
Und wie sieht jetzt so dein Alltag aus? Also, ich bin ja von Rügen damals weggegangen, weil ich nicht in die Gastro wollte und auch nicht in die Hotellerie. Das ist ja auch immer so eine Entscheidung auf der Insel, ob wenn du bleiben willst, dann gehst du ja in der Regel doch eher in so eine Bereiche. Für mich war das immer nicht so das, aber wie sieht der jetzt der Alltag bei dir aus?
Also jetzt aktuell durch Corona ist es halt schwierig. Also ich bin jetzt ja seit November haben ja die Hotels geschlossen, beziehungsweise seit Ende Oktober. Jetzt aktuell bin ich gerade in der Berufsschule, Gott sei
Ja.
Dank. Ist halt ein bisschen normaler Alltag. Aber wenn ich jetzt in 2 Wochen erstmal fertig bin mit der Berufsschule, gehe ich halt trotzdem ganz normal ins Hotel arbeiten. Da werden dann halt E-Mails bearbeitet und ein paar Anrufe getätigt. Aber das ist halt relativ langweilig. Also ich bin echt ganz froh, wenn die Hotels wieder aufmachen dürfen.
Und wie sah dein Alltag aus, als es noch offen war? Also, was sind so deine Tagesaufgaben? Womit musst du dich beschäftigen? Was passiert da so, also wenn jetzt gerade eben nicht Corona ist?
Das kommt immer darauf an, in welchem Bereich ich dann war. Jetzt aktuell bin ich an der Rezeption, werde ich auch bis zur Ende der Ausbildung dann bleiben. Und dann ist es halt so, je nachdem, welche Schicht ich dann habe, komme dann erstmal an und dann wird die Kasse erstmal gezählt, erstmal geguckt, was gibt's Neues im Hotel, wurden irgendwelche Änderungen vorgenommen. Und dann entweder anreisen oder abreisen, je nachdem, welche Schicht ich dann gerade habe. Und dann, wenn ich gerade keine Anreisen oder Abreisen habe, ist dann meistens, werden dann Anreisevorbereitungen gemacht oder man hilft den Gästen beim Gepäck. Das ist eigentlich immer relativ unterschiedlich, was ich halt an diesem Beruf auch sehr mag. Man hat eigentlich immer einen anderen Alltag.
Aber also ich habe ja jetzt mit Project Beta ein Lied so, wo Philipp ja auch arbeitet, wodurch der Kontakt ja entstanden ist. Haben wir ja auch viel mit Gästen so zu tun. Gibt es auch so Momente, wo du es manchmal so ein bisschen auch hast, weil manche Kunden sind ja auch, also nicht immer die nettesten, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, oder es gibt ja auch Kunden, die halt immer denken, sie wären die Größten, weil Kunde ist König. Ist das manchmal auch für dich anstrengend oder?
Ja, definitiv. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Gast vor dir steht in dem Moment. Man muss halt auch öfters mal runterschlucken, weil man muss natürlich immer freundlich bleiben. Das habe ich eigentlich aber mit den Jahren jetzt eigentlich relativ gut hinbekommen, das halt ja so zu unterscheiden halt, also wie man dann mit den Gästen umgeht. Und also es gibt wirklich Momente, wo man dann abends ins Bett geht und sich so denkt, was für Vollidioten waren da bitte auf Arbeit. Aber genauso sind, gibt es dann halt Gäste, die dann umso netter sind, umso verständnisvoller. Und das zieht einen dann halt wieder hoch.
Also kannst du da auch immer nett bleiben? Weil ich habe mir manchmal so gedacht, boah, ey, bei dir habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, noch großartig mit dir zu diskutieren. Wo ich jetzt froh bin, dass wir Philipp haben, dass man das immer an Philipp dann abschieben kann an der Stelle. Nein, Spaß, aber dass man manchmal auch einfach so sagt, boah, ich kann nicht mehr fröhlich sein. Also das war auch so ein Grund, warum ich nicht in dem Bereich wollte. Nicht, weil ich halt irgendwie so denke, das ist nicht anspruchsvoll oder so, sondern eher dieses kontinuierlich trotzdem freundlich bleiben müssen.
Ja, das ist halt, also es kommt natürlich immer darauf an, wie das Gespräch abläuft. Am Anfang versucht man natürlich freundlich zu bleiben und halt alles so recht wie möglich zu machen, zu einer Lösung zu finden. Wenn es halt aber doch nicht funktioniert, also man muss sich wirklich zusammenreißen, sich nicht im Ton zu vergreifen, das ist wirklich schwierig. Aber ich rede mir dann halt immer ein, okay, es sind Gäste, keine Ahnung, denk mir dann halt einfach meinen Teil und versuche halt wirklich so gut wie es geht, freundlich zu bleiben. Und das habe ich bis jetzt halt echt gut geschafft. Und wenn es dann halt gar nicht mehr geht, dann muss man sich halt, also hole ich mir dann einfach jemanden dazu, weil wenn es dann zu unfreundlich wird, dann will man auch gar nicht mehr weiter mit denen sprechen.
Ja. Okay, ich habe ganz, ganz viele Fragen. Also ich fange einfach mal an. Hannes, du unterbrichst mich, wenn dir das zu viel wird.
Ja, ich mute dich dann einfach.
Okay, danke. Also als erste Frage habe ich mal so, in einem Hotel, was gibt es da getrennte Abteilungen tatsächlich zwischen Housekeeping, Küche, Empfang und so weiter? Oder macht jeder irgendwie auch mal alles? Also in der Küche jetzt natürlich nicht, aber gibt es da so komplett getrennte Bereiche? Und wenn ja, was sind denn das für welche?
Ja, also tatsächlich, es ist alles getrennt. Jeder arbeitet dann in seinem Bereich. Dann hätten wir einmal Housekeeping, Service, die Küche. Dann haben wir Empfang. Dann haben wir noch die Reservierung. Und dann gibt es noch die Veranstaltung. Die Direktion ist dann auch einzeln für sich, was dann auch nochmal unterteilt wird für Personal und Marketing. Also da ist das, jeder hat halt so seinen eigenen Bereich und da mischt sich dann auch keiner ein.
Okay, Hannes, ich glaube, wir beide zusammen waren schon ganz, ganz viel in Hotels und auch einzeln. Für mich wäre jetzt mal so eine Frage als Hotelgast und als Zuhörer. Einerseits, was erlebt man so für Geschichten mit Gästen? Also, dass man irgendwie, ich habe so die Fantasie, man kommt irgendwie ins Zimmer und es ist halt das totale Chaos oder so. Oder man hat halt so anstrengende Gäste, die mega viele Sonderwünsche haben. Und andererseits, was muss ich denn tun, damit ich ein Upgrade kriege oder ein Extra? Muss ich dann eher nerven oder eher mega freundlich sein oder muss ich einfach direkt frech danach fragen?
Das ist eigentlich relativ unterschiedlich. Also es gibt natürlich Gäste, die dann total freundlich sind und halt darum bitten oder sie hätten etwas falsch gebucht, aus Versehen, dann versucht man es natürlich möglich zu machen. Dann hat man natürlich auch wieder andere Gäste, die dann nur am Nörgeln sind, sich aufregen wegen Kleinigkeiten, wo man es am liebsten nicht machen würde. Also da bin ich persönlich immer so, da denke ich mir dann so, ja, da hätten es halt andere Gäste mehr verdient, ein Upgrade zu bekommen. Aber da der Gast dann halt König ist, möchte man das natürlich möglich machen. Und ja, wie gesagt, es ist halt immer relativ unterschiedlich. Kommt halt immer auf die Situation drauf an, ob man es möglich machen kann, ob man dann, sage ich mal, dann, ob die Gäste dann noch was nachzahlen müssen oder was draufzahlen müssen. Das ist immer zu Situation halt unterschiedlich.
Und was sind so die schlimmsten Gästegruppen? Sind das dann so die Familien mit Kindern, die freidrehen oder eher so Pärchen in Flitterwochen, die dann mega die Ansprüche haben oder ist das gemischt?
Also tatsächlich sind, also für mich sind die schlimmsten Gäste, die nicht viel Geld ausgeben wollen. Es ist, weil das merkt man halt immer richtig, die wollen halt alles umsonst haben und warum kriegen sie das nicht und dies nicht? Also Familien sind eigentlich relativ entspannt in solchen Sachen, damit hatte ich eigentlich eher weniger Probleme gehabt. Auch mit Flitterwochen, das ist alles in Ordnung, aber gerade so die Leute, die in ein Hotel kommen, wo man eigentlich denkt, wo man gerne mal Geld ausgeben möchte, aber die dann halt wirklich auf jeden Cent gucken und ja nichts ausgeben wollen, das ist echt anstrengend, das ist wirklich nicht schön dann.
Was muss man denn als Gast tun, um möglichst fair und gut zu den Angestellten zu sein oder okay zu sein oder ja, halt nicht irgendwie negativ aufzufallen.
Ja, das ist halt eigentlich, ja, eigentlich immer dieses Freundliche, dieses Offene halt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Gäste durch die Hotellobby gehen und wir als Mitarbeiter dann halt einfach sagen, ja, guten Morgen, und die lächeln einen dann zurück an und sagen auch guten Morgen, das ist eigentlich schon Gold wert. Und die dann halt auch wirklich, wenn sie Probleme haben, einfach reden. Wir haben so viele Gäste, die einfach nicht reden und dann bei Abreise dastehen und sagen, das und das war blöd gewesen und das ist schief gelaufen, wo ich mir dann halt einfach denke, warum sind sie nicht einfach 2-3 Tage früher gekommen, dann hätte man das halt beheben können. Und das ist halt immer viel reden, das ist wirklich Gold wert. Und das sind eigentlich wirklich die unkompliziertesten Gäste.
Seit du in dem Bereich arbeitest, verhältst du dich selber bei Hotelaufenthalten anders gegenüber den Angestellten?
Ja, tatsächlich. Also bei mir ist das so, also ich, dadurch, dass ich das halt durch die Familie schon kannte, war ich da immer schon anders als andere Leute. Aber jetzt, wenn man wirklich tagtäglich in diesem Beruf ist, man, also gerade wenn mal ein Missgeschick passiert, man versteht das komplett, wenn es mal länger dauert. Oder auch wenn ich selber im Hotel bin, gerade im Housekeeping, würde man am liebsten selber die Betten abziehen, obwohl man sich dann halt auch so denkt, ja, okay, ich bin eigentlich gerade im Urlaub. Oder man sieht Sachen ganz anders, egal ob man ins Zimmer reingeht, ins Restaurant, und man beobachtet halt auch ganz viel, weil ich das halt, wie gesagt, tagtäglich dann halt habe, ne?
Aber ist das so, dass du da mehr Verständnis hast? Weil ich habe eine Bekannte, die kommt auch aus der Branche, und ich kann mit der nicht mehr essen gehen und auch nicht mehr ins Hotel irgendwo hin, weil sie die ganze Zeit nur erzählt, wie schlecht die anderen das machen, dass ich das überhaupt nicht genießen kann.
Nee, tatsächlich, das habe ich überhaupt nicht. Also natürlich denke ich mir mal einen Teil, aber dafür gehe ich, also dann brauche ich halt nicht essen gehen, wenn ich halt wirklich alles beobachte. Das ist halt so, durch die Schule lernt man jetzt natürlich auch den total gehobenen Service, wie es eigentlich sein muss, was wir zum Beispiel bei uns im Hotel auch nicht immer anwenden, weil das geht mittlerweile in dem Zeitalter halt auch gar nicht mehr, auch gar nicht mit der Gästegruppe. Es muss halt alles ein bisschen lockerer sein, aber wenn ich dann halt selber essen gehe, denke ich mir halt so meinen Teil, aber habe dann halt auch für viele Sachen, wenn es mal wirklich schief geht, also A, würde ich dann halt nichts anmerken und B, dann halt einfach meinen Teil denken und ganz viel Verständnis. Also ich habe viel mehr Verständnis für Sachen, wenn die mal nicht gerade laufen, weil man kennt es halt, wie es ist, wenn einmal selber was nicht gelingt.
Jetzt habe ich mal eine ganz wichtige Frage für mich, oder zwei sind es an der Stelle. Hattest du schon mal so ein richtig zerrocktes Zimmer, wo man sich so gedacht hat, alter Schwede, was ist denn hier abgegangen? Und zweitens, kriegt man wirklich eine Rechnung, wenn man sich in der Minibar bedient und am Ende einfach sagt, ich habe nichts genommen?
gute Fragen. Ich bin, wenn ich jetzt mal überlege, also ich war da jetzt 6 Monate im Housekeeping, war tatsächlich auch über Silvester und Weihnachten da. Ich habe tatsächlich sehr zerstörte Zimmer gesehen, also wo man sich echt dachte, was haben die Gäste in der Zeit mit den Zimmern gemacht, wo ich mir dann halt auch so selber denke, wenn man, egal ob man irgendwo zu Gast ist oder zu Hause ist, man guckt halt immer, dass es ein bisschen aufgeräumt ist. Also ich kenne es, natürlich sieht mein Zimmer, Hotelzimmer auch nicht immer Bombe aus, aber ich denke mir halt immer so, da müssen halt noch Leute rein und machen es halt sauber. Und das ist manchmal, ja, gibt halt wirklich Gäste, wo man sich so denkt, na okay, wegen der Minibar. Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Minibar mit inkludiert ist, also da wäre es tatsächlich egal, oder also es ist egal, wie viel du da trinken würdest. Wie es in anderen Hotels ist, kann ich es jetzt nicht wirklich sagen, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt noch eine Rechnung danach bekommt.
Ja, weil die machen einem ja immer ein schlechtes Gewissen am Ende, ne? Und ich mache das in der Regel auch nicht, weil ich mir halt so denke, keine Ahnung, da sind immer so kleine Shots drin und so weiter, da, wenn ich jetzt im Hotel bin, und ich war früher viel in Hotels, keine Ahnung, da war das irgendwie nicht so mein Bereich, aber ich denke mir halt auch manchmal, oder ich war auch schon in manchen Hotels, da war die Minibar leer und dann, oder irgendwie schon nicht wieder aufgefüllt, und dann frage ich mich so, wie wollen die das kontrollieren, weil manchmal hat vielleicht auch die Housekeeping-Dame einen schlechten Tag. Und man kann, glaube ich, nicht immer die Zeit, immer alles hundertprozentig zu kontrollieren. Wie willst du es wirklich am Ende nachweisen, dass da der Gast sich bedient hat?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt gehabt, als gesagt wurde, dass wir wieder Minibars reinbekommen. Und dass dann aber dann gesagt wurde, dass das dann halt mit im Preis inkludiert ist, macht die ganze Sache auf jeden Fall viel einfacher. weil die Housekeeping-Damen gehen dann halt einfach rein, gucken, was muss aufgefüllt werden und dann stellen die es halt wieder rein. Ich hab aber auch tatsächlich ganz viele Gäste, die dann wirklich unten an der Abreise dann stehen und sagen, ja, und ich hatte ein Wasser und eine Apfelschorle gehabt und so und wollen das dann praktisch in dem Sinne bezahlen, wo wir dann auch sagen, nein, alles gut, das ist dann halt mit inklusive. Aber wie man das in dem Moment dann nachvollziehen soll, ist schwierig. Also ich denke mal, da müsste man halt wirklich eine Liste machen und das dann halt wirklich täglich aufschreiben. Aber das ist halt ein Arbeitsaufwand und das ist Zeit, die man dann in Anspruch nehmen muss, was man eigentlich in dem Moment halt einfach nicht hat, wenn man auf der Etage 30 Zimmer hat, die sauber gemacht werden müssen.
Okay, und dann noch eine andere Frage. Sorry, so ein, danach kannst du auch wieder. Hattest du schon mal den Fall, dass ihr auch Leute irgendwie des Hauses verweisen musstet oder dass die halt einfach sich komplett so hart daneben genommen haben, dass ihr gesagt habt, ihr habt ja das Hausrecht, ihr dürft ja Leute auch rausschmeißen.
Ja.
Und ich frage mich immer, welches Level muss man da erreicht haben, dass man aus dem Hotel rausfliegt?
Ich habe es tatsächlich einmal mitgemacht, dass sowas passiert ist, aber der war tatsächlich nicht Gast bei uns. Das auch war eine echt kranke Geschichte, war eine Frau bei uns, die war mit ihrem Papa, glaube ich, da und ich weiß nicht, ob es der Ex-Freund war oder wer auch immer, auf jeden Fall ist der da durchs Hotel gelaufen, hat die gesucht und dann saßen die nachher heulend da in der Ecke und wir haben den da versucht, also höflich darum gebeten, dass er dann bitte das Hotel verlässt, weil manche Gäste echt schon Angst hatten. Und das hat dann am Anfang nicht so wirklich funktioniert, aber dann haben wir halt wirklich dann den großen Chef geholt, also unseren Direktor, und haben ihn dann wirklich bis zur Tür begleitet. War wirklich eine kranke Geschichte, aber sonst habe ich es eigentlich tatsächlich noch nicht erlebt, dass wir so jemanden als Gast rausgeschmissen haben.
Gibt es denn so Geschichten jetzt in der Zeit, in der du das so machst, die auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben oder die du immer erzählst in dem Zusammenhang?
Ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert ist, war tatsächlich auch an der Rezeption. Da so eine Diskussion hatte ich noch nie gehabt und ich habe mich auch in dem Moment so hilflos gefühlt. Es ging irgendwie darum, dass die Gäste was gebucht haben über Booking, eine Zimmerkategorie. Und das wäre halt nicht das gewesen, was sie haben wollten. Ich glaube, das war ein Zimmer mit Meerblick. Und die haben mich so rund gemacht. Also ich stand fassungslos da. Ich habe wirklich versucht, mit denen zu reden, habe versucht, einen Kompromiss irgendwie zu finden, auf einen Nenner zu kommen. Aber es ging halt nichts und haben sowas von rumdiskutiert. Und dann habe ich noch den Reservierungsleiter geholt und der hat dann halt auch selber gesagt, ja, und es funktioniert alles nicht. Und ich glaube, das war wirklich einer meiner schlimmsten Geschichten, weil ich halt tatsächlich auch alleine war und ich mich wirklich so hilflos gefühlt habe, weil ich konnte nichts machen, ich konnte ihnen kein anderes Zimmer geben oder sonst was. Und das fand ich halt auch so respektlos in dem Moment, weil sie dann auch so meinten, ja, und ich weiß ja, dass sie Azubi sind, aber sie müssten jetzt trotzdem irgendwas machen. Also ich glaube, das war tatsächlich so das Schlimmste, was ich da dann erlebt hatte.
Wie ist denn das so in der Berufsschule? Da seid ihr ja wahrscheinlich aus verschiedenen Hotels aus der Region irgendwie zusammen und das sind ja auch sehr unterschiedliche Hotels wahrscheinlich. Merkt man da so zwischen den Leuten die Unterschiede und wie ist denn das am Ende des Tages, Entschuldigung, wirklich so, wenn man jetzt über 3, 4, 5, 2 Sterne oder vielleicht auch eine Familienpension redet, gibt es da tatsächlich so die großen Unterschiede oder ist der Grundjob eigentlich derselbe?
Tatsächlich habe ich das heute in der Berufsschule wieder ganz doll gemerkt. Also ja, es gibt deutliche Unterschiede. Das fängt bei den Größen des Hotels an. Zum Beispiel hatten wir heute eine Aufgabe gehabt in der Berufsschule und wir sollten zum Beispiel aufschreiben oder beziehungsweise zuordnen, was die Frühschicht, die Spätschicht und der Nachtdienst macht. Und dann fing das bei manchen Leuten schon an, ja, wir haben gar keinen Nachtdienst und die passen nur auf und bei den anderen, ja, bei der Frühschicht wird das so und so gemacht und also das merkt man ganz doll. Also auch gerade, wie gesagt, halt, das fängt bei den Aufgaben an, das fängt von dem Wissen, also bei dem Wissen auch ganz doll, weil wenn man halt kleine Hotels hat, ist es tatsächlich auch so, dass man halt auch weniger erlebt und gerade, ich arbeite ja in einem sehr großen Hotel, auf einer der größten Hotels halt in Binz, Das gibt es ganz große Unterschiede und das merkt man halt auch wirklich, gerade wenn man sich über den Beruf unterhält, über die einzelnen Bereiche, dass das halt ganz anders ist. Bei mir ist es zum Beispiel halt auch so, dass ich halt wirklich gestaffelt, also immer für ein paar Monate über einen größeren Zeitraum in einem Bereich war, beziehungsweise in einer Abteilung. Und dann habe ich Mitschüler, die dann wirklich täglich oder stündlich in andere Abteilungen gehen, wo man es aber halt machen kann, weil der Betrieb dann halt auch kleiner ist.
Hannes, musst du auch gerade an unsere Empfangsdame in Kiew denken und an unser Frühstück?
Ich muss daran denken, wie wir Mitternacht zu Silvester wieder rein wollten und sie unter dem Tisch lag. Und es, also man muss, Lisa, man muss dazu erzählen, wir waren vor 2 Jahren, also wir gehen Silvester eigentlich immer ins Ausland, weil wir immer irgendwie versuchen, so ein bisschen was Neues kennenzulernen und dann waren wir halt in Kiew. Und das ging schon los, dass wir quasi angekommen sind. Es war bitterlich kalt, es lag überall Schnee und unser Taxifahrer konnte uns nicht bis da hochfahren. Und dann sind wir beim Hotel angekommen und haben geklingelt und dann war da keiner. Und dann sind wir halt erstmal wieder los und nach 2 Stunden wieder zurück und haben dann nochmal geklingelt. Und dann hat uns eine die Tür aufgemacht. Die sah wirklich so aus, als hätte die 4 Tage durchgefeiert und war super grantig, wollte den Check-in irgendwie auch nicht machen und keine Ahnung was. Und dann sah das halt so aus, als hätte sie unter dem Tisch gepennt. Mhm. Und wir konnten nicht alleine rein, auch mit dem Schlüssel nicht. Also sie musste uns immer die Tür öffnen. Das war irgendwie so ein komisches System da bei denen. Okay. Und dann hatten wir Silvester gefeiert und wir beide hatten wirklich Schiss, dass wir nicht wieder reinkommen, weil sie musste uns die Tür öffnen. Und dann war das irgendwann so 3, 4 Uhr und sie macht die Tür auf und sah wirklich so aus, als hätte sie am längsten irgendwie in Silvester reingefeiert. Hatte eine krasse Fahne, das ganze Büro hatte auch voll nach Alkohol gerochen. Und sie tat uns auch, man muss aber auch sagen, sie tat uns auch ein bisschen leid, ne, weil sie musste da auch arbeiten. Aber die hat uns auch Frühstück gemacht und ey, das war wirklich, das Hotel war cool an sich. An sich war es cool. Aber es war so eine ganz komische, absolut ein Klischee nach dem anderen, was man sich so denken kann. Und das war wirklich heftig. Also das war schon feierlich. Aber nochmal würde ich da, glaube ich, auch nicht hingehen.
Muss auch sagen, sie hat den Unterschied gemacht, ne? Also von dem ganzen Hotel-Eindruck, den wir hatten, war eigentlich sie der prägnanteste.
Ja, sie war auch auf dem Bild von dem Hotel. Und ich glaube, nur deswegen haben wir es auch gebucht. Also das war so... Weil sie sah wirklich so richtig so aus, als wäre die Mauer noch und der Ostblock würde noch bestehen. Und das war feierlich. Aber es war trotzdem ein cooles Hotel, kann ich nur empfehlen. Was ich mich so gefragt habe, ist die ganze Zeit, kannst du es noch genießen, selber ins Hotel zu gehen?
Ja, definitiv. Also ist es was anderes als vorher, weil man, wie gesagt, halt auch ein bisschen guckt. Aber doch, ich gehe trotzdem gerne noch ins Hotel, ja.
Und wie ist es jetzt bei dir so? Also wie ist das jetzt gerade auf Rügen mit der Saison? Früher war das so, keine Ahnung, ich bin ja jetzt ein bisschen älter als du, aber auch jetzt nicht so viele Jahre, hoffe ich. nein, aber früher war das immer noch so, als wenn Leute in meinem Jahrgang die gleiche Ausbildung wie du gemacht haben, dann waren die den Sommer auf Rügen und den Winter quasi in Österreich. Die mussten halt immer dieses Pendeln machen. Eine gute Freundin von mir macht das immer noch. Ist das immer noch notwendig oder kann man jetzt eigentlich das ganze Jahr auf der Insel verbringen?
Habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Also ich habe auch überlegt, mal eine Wintersaison nach Österreich zu gehen. Aber es kommt drauf an, in welchen Hotels, also in welchem Hotel man arbeitet. Wenn man, bei mir ist es zum Beispiel so, da gibt es keine Vor- und Nachsaison mehr. Wir haben von Januar bis Dezember ist das Haus voll. Also das ist echt manchmal eine Katastrophe, aber natürlich auch sehr gut. Und in kleinen Familienhotels ist es tatsächlich auf der Insel so, dass die halt im Winter schließen und erst im Sommer wieder aufmachen, weil das halt sich für die nicht lohnt. Und deswegen glaube ich, dass es, wenn man in einem kleinen Hotel ist, es auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn man dann über den Winter dann halt nach Österreich geht.
Okay. Das, da war ich mir immer nicht so sicher, weil ich hatte immer gedacht, jetzt gerade Binz irgendwie überall so krass ausgelastet ist, dass man da dauerhaft irgendwie immer, auch bei den kleineren Hotels irgendwie arbeitet. Aber es gibt da immer noch dieses Pendeln. Aber ja. Ist das... Hast du da Freunde, die das machen, wo man, weil ich mich immer gefragt habe, ist das wirklich nachher fähig, um ein richtiges Privatleben halt auch aufzubauen?
Privatleben geht in der Gastronomie sowieso ganz doll unter. Also da braucht man auch jemanden an seiner Seite, der am besten auch in der Gastronomie arbeitet, weil das funktioniert sonst nicht. Habe ich selber schon versucht, es funktioniert nicht. Privatleben leidet darunter. Man hat manchmal arbeitet man halt auch wirklich mal 10 Stunden und in verschiedenen Schichten und morgens den nächsten Tag Frühschicht, abends Spätschicht. Also und dann noch halt, wenn man dann noch nach Österreich gehen wollen würde und das dann, also da ist ja noch mehr los, da sind noch mehr Stunden, noch mehr Stress. Es ist schwierig. Also da muss man wirklich unterscheiden, was einem in dem Moment wichtiger ist, der Job und das Geld oder halt das Privatleben, weil das Privatleben geht so oder so unter.
Ja, das ist spannend, das höre ich immer wieder. Und ja, da ist halt immer die Frage, also gerade wenn man jemanden, einen Freund oder eine Freundin hat, die dann auch in dem gleichen Bereich ist, dann sieht man sich aber ja auch kaum, oder? Weil es auch immer viele Überschneidungen, also nicht so viele Überschneidungen gibt. Es gibt ja verschiedene Schichten dann. Kriegt man das wirklich dann so ausgerichtet, dass man immer zur gleichen Zeit irgendwie arbeitet?
Das ist schwierig, aber das, was ich halt besser finde, ist, wenn man, natürlich ist es nicht möglich, dass man permanent die gleichen Schichten hat, gerade wenn man in verschiedenen Betrieben arbeitet, aber, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der Partner kann einen verstehen, weil was in dieser Stress, dieses körperliche und halt auch was in einem im Kopf vorgeht mit den Gästen, das kann halt wirklich nur jemand nachvollziehen, der wirklich in der Gastronomie halt auch arbeitet. Und wenn man aber jemanden hat, hatte ich wie gesagt persönlich auch schon, der nicht in dem Bereich arbeitet, ist es ganz, ganz doll schwierig, den anderen nachvollziehen zu können, weil der andere halt nicht wirklich nachvollziehen kann, was das für ein Stress ist. Also das sehe ich halt so.
Ja.
Wie ist denn das eigentlich mit dem Trinkgeldern? So, wird das im Hotel generell aufgeteilt zwischen allen oder kriegt jeder das, was er in die Hand kriegt?
Das ist tatsächlich auch von Hotel zu Hotel verschieden. Bei uns ist es aber so, also das ist auch von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Im Housekeeping ist es zum Beispiel so, die Frauen sind meistens immer zu zweit auf einer Etage und wenn da was im Zimmer liegt, wird das durch die jeweiligen Frauen geteilt, die dann halt auf der Etage sind. Im Service ist es auch so, da wird das auch durch alle geteilt und da jetzt an der Rezeption, wo ich bin, wird das auch durch alle geteilt. Also das ist eigentlich relativ fair.
Wenn du jetzt selber Urlaub machst, also wir hatten ja jetzt schon ein paar Fragen dazu, so wie du dich dann verhältst und auf was du achtest und so, gibt es so Punkte beim Buchen von Hotels, auf die du mehr achtest als jetzt auf andere?
Schwierig. Also ich weiß nicht, also ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt nicht wirklich anders als achte als vorher. Ich gucke eigentlich immer nur viel auf die Bewertungen. Ob das jetzt so, klar, ob da mehr negative Sachen sind und wenn negative Sachen sind, was da jetzt wirklich bemängelt wird, da achte ich schon mehr drauf, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber sonst eigentlich nicht, nee.
Was bist du denn dann für ein Urlaubstyp? Also gehst du tatsächlich eher in Hotels oder Hostels oder was weiß ich, Camping oder was auch immer, Airbnbs oder, also gibt es da einen Schwerpunkt bei dir?
Eigentlich tatsächlich nicht. Es kommt immer drauf an, mit wem ich wegfahren oder wegfliegen möchte. Wenn es mit der besten Freundin ist, dann kann es natürlich auch gerne mal ein etwas größeres Hotel sein. Aber wenn man zum Beispiel in einer Gruppe geht, kannst du ja auch, und man viel unterwegs ist und viel machen will, braucht man halt in kein großes Hotel gehen, wenn man eh nur zum Schlafen da ist. Also das ist wirklich von Urlaub zu Urlaub ist das ganz unterschiedlich. Also da lege ich mich eigentlich nicht fest, in welche Gruppe ich da gehen würde.
Aber bist du dann schon mehr international unterwegs dann oder hält es dich dann oft eher in Deutschland?
Jetzt in den letzten Jahren bin ich eher in Deutschland geblieben. Davor war ich mit meinen Eltern tatsächlich viel im Ausland. Und in der Zukunft möchte ich auf jeden Fall noch ganz viel ins Ausland reisen, wenn es dann wieder möglich ist.
Nimmst du da auch manchmal von so Reisen halt auch so ein paar Sachen für euch mit und was du vielleicht dann bei euch irgendwie verändern würdest und sowas halt alles? Also siehst du das auch manchmal irgendwie so als Potenzial, um so ein paar neue Eindrücke dafür zu gewinnen?
Ja, tatsächlich schon. Also gerade in jedem Hotel lernt man immer wieder was dazu. Man sie hat auch wieder eine andere Sichtweise. Also das ist gerade das Schöne und deswegen möchte ich halt auch in der Zukunft so viel reisen, weil man das halt, wenn man die Sachen sieht, halt auch versucht wieder neu umzusetzen. Und wenn man halt aus jedem Hotel etwas mitnimmt und das dann halt wirklich dann groß aufzieht, glaube ich, kann das halt richtig gut werden, ja.
Wie ist denn bei dir die Verteilung zwischen Berufsschule und Arbeit und was geht denn so in der Berufsschule? Also was für Fächer habt ihr da?
Bei uns ist es so, dass wir immer blockweise Berufsschule haben. Also Berufsschule geht immer meist so 4 bis 5 Wochen und dann bin ich meistens so 2 bis 4 Monate arbeiten. Und in der Berufsschule, ja, also es ist viel fachbezogen. Und dann dazu kommt halt Englisch in der Gastronomie, dann habe ich ganz normal Deutsch. Dann Marketing, Sport habe ich tatsächlich auch mal. Das ist auch mal ganz gut. Ja, und dann halt noch Wirtschaftslehre, Sozialkunde, eigentlich alles so, was wir dann für die Prüfung brauchen.
Meine ganz kurze Frage, was uns aufgefallen ist im letzten Jahr, ist, dass wir unglaublich viele internationale Gäste haben. Das konnte ich mir mal auf Rügen gar nicht so vorstellen. Ist das bei euch auch so?
Ja, ist unterschiedlich. Also ab und zu hat man dann mal welche. Ich hatte auch schon tatsächlich Gäste aus Amerika da gehabt. Das kann man aber wirklich an der Hand abzählen. Sonst sind halt relativ viele Schweden dann da, aber sonst ist es eher weniger.
Ja, weil das hat mich so überrascht. Ich weiß nicht, ob das an unserem Konzept liegt, weil wir hatten über 40 verschiedene Nationen von Thailand, China, Venezuela, Amis. Und ich habe mich immer gefragt, also die haben dann halt auch so gesagt, dass die Rügen für sich gerade erst so gewinnen, weswegen es bei uns so, sogar super wichtig ist, dass du Englisch kannst, weil wir teilweise 60 bis 70% eher Leute mit aus dem Ausland da hatten, als dass wir Deutsche da hatten.
Ja,
Und das fand ich schon krass.
bei uns ist es eher weniger. Also man hat ab und zu mal wirklich jemanden dann dabei, wo ich dann auch mal so gucke und denke mir so, oh krass, das ist aber weit weg. Aber das kann man halt wirklich eher an der Hand abzählen. Und die meisten kommen halt tatsächlich wirklich aus Deutschland. Was ich eigentlich auch sehr schade finde, weil ich mich gerne mit anderen Menschen unterhalte, warum ich auch diesen Beruf so liebe, weil man einfach neue Menschen kennenlernt, man lernt neue Geschichten kennen. Also ich finde es immer ganz faszinierend, was dann halt hinter jedem Gast dann halt so steckt, wenn man halt mit denen ins Gespräch kommt. Deswegen würde ich es mir eigentlich schon tatsächlich ein bisschen mehr wünschen, dass mehr Leute aus anderen Ländern zu uns kommen würden.
Kannst du dir eigentlich auch vorstellen, mal für eine längere Zeit selber in irgendein Hotel in einem anderen Land zu gehen, um da einfach mal die Erfahrung auch zu machen?
Ja, definitiv. Habe ich tatsächlich auch schon mal eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht und hatte auch mir schon ein bisschen was rausgesucht gehabt. Bei mir ist immer nur das Problem, diesen Schritt alleine zu gehen. Da habe ich halt wirklich ein bisschen Angst vor. Aber das habe ich mir auf jeden Fall für die Zukunft, möchte ich es auf jeden Fall mal machen, weil ich finde, das ist so wertvoll, halt auch um Erfahrungswerte dann zu sammeln. Also habe ich auf jeden Fall mal vor, ja.
Ich glaube, es ist eine spannende Sache, weil man doch manchmal, glaube ich, dann nochmal so einen anderen Anspruch halt auch sieht, ne? Also man merkt ja auch, wie unterschiedlich die Klassen und Kategorien teilweise zwischen den einzelnen Ländern sind. Und ich glaube, da kann man irgendwie vieles für sich mitnehmen und auch vieles bei uns irgendwie in der Region nochmal verbessern, weil es, glaube ich, auch ein paar Probleme gibt bei uns auf der Insel im Bereich Tourismus,
Ja,
wo man noch ein
definitiv.
paar neuere Konzepte mal sich durchdenken muss. Aber
Ja.
spannend.
Ja.
Sören, du wolltest noch eine Frage stellen.
Ja, ich habe noch zwei Fragen. Und zwar einmal, gibt es so No-Gos für dich oder für diese Berufsgruppe sozusagen, wo euch in der Berufsschule oder vom Arbeitgeber oder so gesagt wird, okay, das geht auf gar keinen Fall. Und dann noch eine Frage, so dieser Check-in-Prozess. Der ist ja ziemlich durchgetaktet und meistens steht man ja als Gast nur da, gibt sein Perso ab und wartet dann, bis man seine Zimmerkarte kriegt und macht so ein bisschen Smalltalk. Wie läuft das so für dich ab, dieser Prozess, dieses Ankommen, dieser Smalltalk, dieser erste Gästekontakt und so?
Beim Check-in ist es tatsächlich immer so, wenn die Gäste dann da sind, versuche ich eigentlich immer von diesem Smalltalk immer so ein bisschen, also klar muss man damit anfangen, so wie war ihre Anreise, Aber es kommt halt auch immer auf den Gästetyp drauf an. Ich gebe denen dann halt erstmal was zu trinken oder frage dann halt erstmal und dann versuchen halt auf jeden Fall ins Gespräch zu kommen, weil gerade die Anreise ist einer der wichtigsten Sachen überhaupt, dass man halt schon mal gucken kann, wie sind die Gäste drauf? Sind die Gäste schlecht drauf? Haben die überhaupt Lust, mit einem zu reden? Und das ist halt immer ganz unterschiedlich, wie die Gäste dann halt wirklich so drauf sind. Da braucht man auch immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, um zu gucken, was kann ich bei den Gästen jetzt machen, was eher nicht? Und dann kommt man, bis jetzt habe ich es eigentlich immer relativ gut hinbekommen, dass ich mit den Gästen ins Gespräch gekommen bin. Oder dann halt auch ja, wie gesagt, man erzählt dann halt irgendwie, was dann den Tag über passiert ist oder in welcher Situation man gerade war. Das ist eigentlich immer relativ spannend, damit man halt von diesem, hatten Sie eine gute Anreise, hier sind Ihre Zimmerschlüssel und ich wünsche noch einen schönen Tag, halt so ein bisschen wegkommt. Und, mit den No-Gos, ja, dass man halt, ja, diese Standardsachen, dass man halt auch wirklich den Gästen halt immer wirklich freundlich bleibt und halt auch irgendwie nicht beleidigend wird, weil da kommt man schnell mal in die Versuchung in diesem Beruf. Aber jetzt so No-Gos, es würde mir jetzt tatsächlich nichts so wirklich spontan einfallen.
Wie läuft denn das ab, wenn jetzt zum Beispiel jemand während des Aufenthalts Geburtstag hat oder so? Wird das automatisch gecheckt, wenn ihr den Perso in der Hand habt? Oder wird das irgendwie erfasst? Oder also wenn du jetzt auch meintest, so der Check-in-Prozess ist ziemlich wichtig, um so ein bisschen rauszukriegen, wie sind die Gäste drauf? Gebt ihr das dann auch weiter und berücksichtigt das während des Aufenthalts irgendwie?
Ja, tatsächlich, weil uns das ganz doll wichtig ist, dass die Gäste das halt auch sehen, dass wir halt darauf aufmerksam sind und wir das den Gästen natürlich so angenehm wie möglich machen wollen. Und da sind Geburtstage eigentlich immer wichtig. Da wird natürlich auch eine Datenschutzerklärung abgegeben, ob man dann was machen darf. Da gibt es dann eine Glückwunschkarte dann aufs Zimmer mit einem kleinen Kuchen dazu. Da wird ein Tisch eingedeckt zum Frühstück. Das ist eigentlich relativ wichtig und da wird auch wirklich doll nachgeguckt, dass man das halt auch wirklich dann auf dem Zettel hat und dass man dann weiß, das liegt dann auch vorne an der Rezeption, dass wenn die Gäste runterkommen, man ihnen dann auch wirklich gratulieren kann. Und das ist, finde ich, eigentlich eine echt eine coole Sache.
Wie geht's jetzt bei dir nach deiner Ausbildung dann weiter?
So wie es jetzt aussieht und hoffentlich auch klappt, werde ich tatsächlich von meinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Habe dann vor ein Jahr noch ungefähr dort zu arbeiten. Und dann denke ich mal, dass ich noch gerne 1, 2 Jahre auf der Insel bleiben möchte und dann auf jeden Fall woanders hingehen möchte.
Okay.
Ja.
Also kannst du dir aber vorstellen, in Zukunft dann irgendwann wiederzukommen? Also, dass du dann halt langfristig schon wieder dann auf der Insel bist? Oder kannst du dir auch vorstellen, dauerhaft einfach dann woanders in die Hotellerie, Gastronomie zu gehen?
Tatsächlich ist der Plan für der Zukunft so, dass ich dann halt bald oder irgendwann bei meinen Eltern mit einsteige und dann bin ich tatsächlich ein bisschen an die Insel gebunden, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, weil ich das eigentlich ganz schön finde, dann in die Fußstapfen meiner Eltern zu treten. Aber was mir halt ganz doll wichtig ist, ist, dass ich davor auf jeden Fall runter von der Insel komme, damit man einfach was Neues sieht und halt auch neue Erfahrungen sammelt, bis ich dann nachher diesen Schritt gehe oder gehen möchte, und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich mehr oder weniger so viele Erfahrungen gesammelt, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte, und dann halt, um auf die Insel zurückzukommen und zu sagen, okay, jetzt bleibe ich hier.
Okay. Eine persönliche Frage habe ich noch. Ich bin dadurch, dass ich früher beruflich viel unterwegs war, viel in Hotels gewesen und saß immer sehr, sehr lange nachts an der Hotelbar und habe manchmal, glaube ich, nicht gemerkt, dass die mich einfach loswerden wollten. Gibt es so typische Sprüche, wo man als Gast merkt, jo, ich sollte jetzt mal ins Bett gehen?
Wir wollen abrechnen. Das ist eigentlich immer so ein Spruch, wenn die Kellner dann so sagen, ja, wollen Sie nicht schon zahlen, weil wir wollen die Kassenabrechnung machen. Das ist eigentlich so ein Spruch, ja, wir wollen langsam Feierabend machen.
Okay, das habe ich immer gekonnt ignoriert, aber okay, kannst du ein bisschen.
Ja,
Wie
das
ist denn
machen die
das, wenn ich was
meisten.
im, wie ist denn das, wenn ich was im Zimmer vergesse, so Ladekabel oder so? Ist es dann assi, nochmal sich zu melden und danach zu fragen und sich das nachschicken zu lassen oder wie auch immer? Oder erwartet man das eigentlich, dass die sich nochmal melden?
Nee, gar nicht. Also ich finde es persönlich sogar besser. Also wir sehen es natürlich, wenn was vergessen wird. Und wir rufen die Gäste auch an. Aber wenn die Gäste dann halt auch selber anrufen, dann ist es natürlich für uns dann halt auch einfacher. Und dann ist es gar kein Problem, das hinterher schicken zu lassen, weil das wird ja bei uns auch alles gelagert. Von daher, wir können damit ja auch nichts wirklich anfangen.
Gibt es da nicht so eine Fundgrube, die dann einmal im Monat aufgeteilt wird bei allen?
Nee, tatsächlich nicht, nein. Also wir sind ja sowieso verpflichtet, das über ein Jahr dann aufzubehalten. Also bei uns kommen keine Sachen weg.
Da gibt es eine Verpflichtung zu?
Ja, tatsächlich. Also ich bin der Meinung, dass man verpflichtet ist, mindestens ein Jahr lang die Fundsachen zu behalten, ja.
Wusste ich. gab es auch mal irgendwas Verrücktes, was man da gefunden hat?
Was ich halt immer faszinierend finde, wenn die Leute ihr Portemonnaie oder ihren Autoschlüssel vergessen, wo ich mir denke, da müsste man eigentlich als erstes nachschauen. Aber jetzt so was Verrücktes.
Vom Autoschlüssel, wenn Sie mit dem Auto gekommen sind, dann müssen Sie ja ohne Auto wieder los.
Ja, das ist wirklich dann immer so die Frage der Fragen, wo man sich so denkt, wie funktioniert das jetzt? Aber komischerweise haben ganz viele Leute in den Hotels einen Zweitschlüssel vom Auto dabei. Also finde ich irgendwie echt ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ich hab tatsächlich immer noch an der Rezeption Autoschlüssel liegen. Ich glaube, der liegt schon seit 2 Jahren da. Also keine Ahnung, wir haben aber kein Auto dazu. Mal gucken, ob der sich dann nochmal meldet. Ich glaube ja nicht. Aber jetzt irgendwas Verrücktes, könnte
Naja,
ich
dass
mir
jemand zum
jetzt.
Beispiel mal seine Kinder vergessen hat oder seine Frau oder seinen Mann.
Nee, das gibt es leider tatsächlich nicht. Das gibt es so einen Film. Also habe ich tatsächlich noch nicht miterlebt.
Oder die Zähne.
Nee, das auch nicht.
Das wäre schon ein Hammer.
Ja.
Was macht man denn, wenn ein Gast verstirbt und man findet den?
Oh, hatte ich tatsächlich noch nicht. Gute Frage. Wenn wir den jetzt finden würden, ja, dann würde ich auf jeden Fall erstmal einen Rettungsdienst rufen, um den Tod halt wirklich festzustellen. Und ja, Polizei und dann denke ich mal, werden die sich um alles Weitere kümmern, ne?
So, und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber in unserem Abi-Urlaub gab es jemanden, der mit Schlüssel in der Badehose ins Wasser gegangen ist. Wie oft kommen Leute zu euch und sagen halt, dass sie den Schlüssel verloren haben?
Den Zimmerschlüssel meinst du jetzt?
Ja.
Oh, ganz oft. Ganz, ganz, ganz oft. Also das be passiert bestimmt an einem Tag 10 oder 20 Mal.
Das ist für mich auch mal krass, dass das irgendwie passiert. Das ist
Ja.
ja krass. Kann mir immer, also es ist so für mich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass man das dann irgendwie wirklich so genießen kann, dass man dann ins Hotel geht und das woanders dann und dann so normal ist und so nett. Also ich finde das voll cool, dass du sagst, du hast dann voll dafür Verständnis, ne? Aber ich kann mir immer das irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, bei mir im Kopf wird es die ganze Zeit rattern und mir so denken, boah, er macht das gerade richtig schlecht und das macht man falsch und das macht man falsch. Finde ich sehr sympathisch, dass du da nicht so bist. Ich bin gespannt, wie es dann da so nach der Ausbildung weitergeht und vor allem jetzt halt auch so nach der Corona-Krise, was sich da so verändert. Also ist ja für euch jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade leicht. Also viele Hotels haben ja auf Rügen wirklich Probleme. Wie es da jetzt dann halt irgendwie wirklich weitergeht in Zukunft.
Ja, da bin ich auch sehr drauf gespannt.
Weil der letzte Sommer war ja wirklich Granate, ne? Also es war ja dann wirklich so, die
Ja.
Leute sind ja komplett die Bude eingerannt.
Ja,
Und auch
das war
jetzt gibt es ja
Wahnsinn.
tausend Anfragen immer. Wann man wieder hin kann und so weiter. Ich glaube, da wird sich halt auch so ein bisschen was verändern, dass der deutsche Tourismus da immer noch ein bisschen mehr geprägt wird, weil die Leute dann wahrscheinlich doch noch über Jahre weniger ins Ausland fliegen werden.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also, wenn das jetzt irgendwann wieder losgehen sollte, glaube ich, wird das auf jeden Fall ein sehr interessantes Jahr werden, weil ich glaube, dass es wenige Tage geben wird, wo wir nicht ausgebucht sein werden.
Ja. So, Sonny. Ich glaube, mit den Allgemeinfragen sind wir erstmal durch. Jetzt kommt die
Ja.
Verschwörung der Woche.
Na, du konntest dich ja nicht so richtig entscheiden, was du jetzt hören willst. Wollen wir dich erst noch mal fragen, was jetzt so newsmäßig gerade aktuell ist?
Nee, du musst jetzt erstmal eine Verschwörung raushauen. Du kannst nicht immer meine Verschwörung, ich kann es nicht immer ankündigen und dann lieferst du nicht. Du musst
Ja.
jetzt irgendwas raushauen.
Ja, okay, es gibt die Verschwörungstheorie. Also für dich kurz zur Info: Wir reden regelmäßig mal über so gerade populäre oder neue oder aktuelle oder interessante Verschwörungstheorien. Und ich schilder dann immer so ein bisschen einfach, was gerade so im Internet abgeht. Und dieses Mal ist mir aufgefallen, Entschuldigung, dass es eine Verschwörungstheorie über Kim Jong-un gibt, die da besagt, er wäre ein Illuminate, weil er nämlich seine Hand so in seinen Mantel steckt, was wohl angeblich ein geheimes Erkennungszeichen von Illuminaten ist oder Freimaurern. Hannes, was denkst du? Nordkorea, Freimaurerstaat?
Erstmal würde mich interessieren, Lisa, was denkst du über Verschwörungstheorien? Also man muss dazu sagen, wir glauben da nicht dran. Wir finden es eher amüsant, dass da ständig immer irgendwelche neuen Sachen auftauchen und da irgendwelche Verschwörungen von wegen Frau Merkel ist ein Reptil und keine Ahnung was, aus der irgendwo immer herkommen und die Erde ist eine Platte. Spielt sowas in deinem Leben auch eine Rolle? Oder ist das eher so ein abgefreaktes Kram, wo du dir gerade so denkst, was wollen die Jungs gerade von mir eigentlich?
Ja. Nee, also es spielt tatsächlich nicht so wirklich eine Rolle bei mir. Aber finde ich auf jeden Fall interessant, sowas zu hören.
Es ist echt absurd. Also das ist so, man muss immer aufpassen, dass man da nicht reinrutscht und da selber dran glaubt. Aber ja, dass die Erde eine Scheibe ist, finde ich immer noch hardcore, dass Leute das denken.
Ja.
Aber wenn du im Binz am Wasser stehst, siehst du halt nicht das Ende, ne? Ja. Da gibt es keine Rundung. Nee, so zu deiner Theorie da, oder die du da jetzt herausgezogen hast, ich weiß es nicht. Ich kann mit Kim Jong-un...
Naja, die ganze Geschichte spannt sich ja dann noch ein bisschen weiter, weil wenn Kim Jong-un ein Illuminate ist oder ein Freimaurer, dann hängt er natürlich auch mit der amerikanischen Regierung und dem CIA zusammen, ist eventuell nur eingesetzt in Nordkorea, um das da so aufrechtzuerhalten als Feindbild. Und die Frage ist natürlich, wem bringt das dann was oder was ist das System dahinter? Und ich denke, bei allen möglichen Machthabern, Diktatoren, was auch immer, gibt es ja immer diesen Verdacht dahinter, der ist irgendwie dafür eingesetzt, irgendwas zu steuern oder zu lenken oder so. Und da ist ja die Frage eher so, warum sind gerade so Machthaber oder Diktatoren so interessant dafür?
Ja. Ja.
Oder glaubst du, das wird einfach pauschal erstmal jedem unterstellt?
Ich glaube, das wird pauschal jedem unterstellt und ich glaube auch, dass pauschal immer gesagt wird, dass eh alle unter einer Decke stecken und dass man sonst auch nicht da hochkommen würde und deswegen findet man bei ihm jetzt auch irgendwas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, meinte ja vorhin schon, Kim Jong-un und Nordkorea sind gerade bei mir so ein bisschen, weiß ich nicht, komplett außerhalb des Sichtfensters, weil für mich ist nur noch einer wirklich interessant und das ist der thailändische König. Das ist so ein bisschen mein King gerade, der in Bayern lebt und da auch in einem Hotel lebt, Lisa. Vielleicht muss man so einen auch vielleicht mal nach Rügen holen, dass der thailändische König nach Rügen zieht.
Das wäre es, ja.
Nee, keine Ahnung, sondern ist da so ein bisschen außerhalb meines Sichtfensters. Aber Son hat es ja schon angeteasert, gibt es irgendwas in den News, Lisa, was dich gerade so interessiert, also womit du dich ja auch gerade so beschäftigst oder wo du halt sagst, boah, das ist schon gerade spannend für dich?
Kann auch Gossip sein. Ja, was ich natürlich jetzt im Moment so, ja, Corona ist halt immer aktuell, ne? Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr wirklich drüber reden. Aber ich bin tatsächlich im Moment auch nicht. Ja, doch, eine Sache hatte ich tatsächlich letztens. Also ich bin im Moment nicht viel am Handy, weil ich es zeitlich gar nicht so wirklich schaffe. Aber ich habe tatsächlich auf Instagram vorgestern oder so ein Video gesehen, dass eine Sportlerin nach 2 Jahren Social Media Pause wieder angefangen hat mit Social Media. Finde ich tatsächlich krass, weil das echt mutig ist, gerade so bei den Influencern einfach mal so 2 Jahre aufzuhören und dann nach 2 Jahren zu sagen, jo, ich bin wieder da. Das war eigentlich eine Sache, die fand ich ganz interessant, aber sonst ist eigentlich nichts Spannendes gerade.
Mir fällt der Name nicht ein, sie ist mega bekannt sogar.
Ja, Sophia Thiel.
Genau, aber weißt du, warum sie sich rausgezogen hat?
Ich habe das Video kurz kurz angeguckt, habe mir das aber noch nicht so, also jetzt nicht doll damit befasst, weil ich in dem Moment nicht so viel Zeit hatte und nur ganz kurz die Infos hören wollte. Soweit ich aber weiß, war das alles zu viel und sie wollte eine Auszeit und hat dann halt die Notbremse gezogen.
Das war auch psychisch, oder?
Ja, das hat auch ganz viel. Ich kann es verstehen. Also wenn man dann halt so eine große Reichweite hat und diesen Druck dann halt so dahinter hat, dann ist es, glaube ich, die beste Entscheidung. Das hat sie auch selber gesagt.
Warum ist sie aber zurückgekommen? Weiß man das? Also wenn man erstmal weiß, dass man da so drunter gelitten hat, ist es dann nicht besser, vielleicht sich komplett rauszuziehen? Oder sagt sie, sie ist jetzt so so fit an sich, dass sie sich das wieder zutraut?
Also ich bin der Meinung, man muss einen Weg finden, damit umgehen zu können, wenn man es wirklich möchte. Wenn man aber merkt, okay, mir geht es besser damit, wenn ich das nicht habe, dann sollte man es auch dann wirklich dabei belassen. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, hat sie eigentlich einen Weg gefunden und möchte das halt auch wieder anfangen. Und dann finde ich es auch natürlich cool. Ne? Man soll ja halt das machen, worauf man Bock hat. Und wenn sie darauf jetzt wieder Bock hat, warum nicht?
Lisa, jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Du bist ja ein bisschen jünger als wir. Was geht gerade bei den coolen Kids so ab? Was ist so, ist Clubhouse bei euch interessant? Oder was für eine Apps nutzt du gerade?
Oh, ja, also Clubhouse habe ich natürlich auch schon von gehört, aber das nutzt tatsächlich bei uns aktuell gar keiner. Und jetzt so mit Apps ist es eigentlich echt nur Standard. Also da ist jetzt echt nichts Besonderes. Instagram, Snapchat, Facebook, mehr gibt es
da. Jetzt ohne Quatsch. Snapchat, das war ich war 2012 oder 2013 in China. Da war das so ein großes Ding. Aber ja. Ich habe nie irgendjemanden kennengelernt, der das wirklich nutzt. Weil warum nutzt man Snapchat?
Das ist tatsächlich, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich glaube, ich habe Snapchat jetzt seit 2 oder 3 Jahren. Und eigentlich geht es halt echt nur, also was ich halt echt cool an der App finde, ist, dass man sich halt so Bilder hin und her schickt und man halt tatsächlich immer so weiß, wo die anderen Leute sind. Ich habe zum Beispiel auch mit meinem Cousin dadurch Kontakt. Wir schreiben sonst nie miteinander, aber über Snapchat haben wir Kontakt, weil er 800 Kilometer entfernt ist. Und einfach nur ab und zu ein Bild zu bekommen, okay, der ist gerade beim Fußball, der sitzt gerade in der Schule, was man sich per WhatsApp eigentlich manchmal so gar nicht schreiben würde, das finde ich eigentlich relativ cool dabei.
Aber schickt man sich denn nur ein Foto? Also was ist denn der Unterschied zu Instagram oder WhatsApp und so weiter? Früher war Snapchat ja irgendwie was Besonderes, weil du deine Nachrichten relativ schnell löschen konntest. Ne? Da konntest du, glaube ich, 5 Sekunden sehen und dann war das weg.
Ja, aber das ist halt, bei Snapchat ist das was anderes. Man macht ein Bild, schreibt halt kurz was dazu und schickt es weg. Bei Instagram ist das halt, und weil es halt meistens echt nur für die Person bestimmt ist, bei Instagram ist es halt so, entweder lädst du eine Story hoch und ich weiß nicht, da bei Snapchat da auch viel weiter damals war. Bei Instagram ging das ja erst später los, dass dann diese Instagram-Stories dazu kamen. Aber jetzt nur für dieses Private, dass ich jetzt wirklich nur einem dieses Bild schicke, da ist Snapchat schon besser, ja.
So, und du bist doch mein Technikhase. Du hast doch auch Snapchat eine Zeit lang genutzt, oder?
Ja.
Und?
Ja, das war halt wie Instagram-Stories gucken auf einer gesonderten App. Ich finde, das ist sehr, sehr ähnlich wie TikTok jetzt. Aber Snapchat hat halt mehr so funktioniert, fand ich, dass du von zum Beispiel irgendwelchen Gossip-Promis noch ein bisschen mehr privatere Einblicke bekommen hast oder sehen konntest als auf Instagram. Das war so ein bisschen das Spezielle. Und halt ja diese Funktion, dass du halt mit den Leuten schreiben konntest oder Bilder schicken konntest, die nur einmal ansehbar waren. Das war dann so ein bisschen exklusiver. Aber ich finde, so TikTok hat das Ganze jetzt ganz schön abgelöst.
Ja, das stimmt allerdings.
Habe ich aber auch noch nie genutzt. Ne? Ich weiß, dass man bei TikTok das auch unangemeldet nutzen kann und sich die ganzen Sachen reinziehen kann, aber irgendwie...
Doch, also wenn du einmal mit dieser App angefangen hast, du kannst nicht mehr damit aufhören. Sie ist der Hammer, wirklich.
Also ich hatte es mal irgendwie so 2-3 Wochen und habe das auch festgestellt, dass du teilweise einfach eine Stunde damit verbringst, ja, und aber nichts davon hast und einfach drauf hängen bleibst.
Ja.
Und ich habe die App dann wieder gelöscht, weil mir das einfach zu krass war, weil dieser Suchtfaktor wirklich heftig ist da drauf.
Das stimmt allerdings, man verbringt wirklich viel, aber es sind halt, was ich halt so interessant an der App finde, ist halt, es gibt ja so klar so random Videos von irgendwelchen Leuten, aber es gibt halt auch so sau viele Rezepte, wo die das dann, da gibt es ja ganz viele TikTok-Trends mit, wir machen jetzt das Gericht und das finde ich eigentlich immer ganz cool und ist halt echt eine super Ablenkung, also man kann sich wirklich komplett damit die Zeit vertreiben.
Ja, ich finde auch, die Leute geben sich da einfach viel, viel mehr Mühe mit diesen Videos und Stories als auf Instagram zum Beispiel. So eine Instagram-Story ist erst schnell gemacht. Ja. Aber auf TikTok, gerade auch diese ganzen Trends, die da so laufen, die dann alle irgendwie machen, irgendwie irgendeinen Tanz oder ja, weiß ich nicht. Also so wie die ihre Stories dann drehen, das ist echt schon mega viel Aufwand und viel, viel intensiver als bei Instagram auf jeden Fall.
Ja, definitiv, ja.
Okay, und Clubhouse nutzt du gar nicht.
Was?
Clubhaus läuft so gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Okay.
Um nochmal kurz zu den Verschwörungstheorien und den News zu kommen, lasst ihr euch impfen? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht?
Ja. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, aber ich habe, also mein Motto war immer so, ich möchte nicht die Erste sein, weil mal gucken, was da für Zombies rauskommen. Aber die Letzte jetzt auch nicht, also ich verfolge das jetzt einfach mal weiter. Aber ich vermute und denke, dass es sowieso irgendwann zur Pflicht wird, dass man, wenn man irgendwo reingeht, dass man dann geimpft sein muss. Also vermute ich mal, dass es auf jeden Fall aufs Impfen hinauslaufen wird.
Ich würde es auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt auch versucht, auf Rügen das Impfzentrum zu uns zu ziehen. Hat nicht funktioniert. Aber ich würde auch das umstrittene Zeug nehmen, weil ich da ehrlich gesagt an diese ganzen Theorien da nicht glaube. Und ich hätte da jetzt keinen Schmerz, das zu machen. Ich nehme das von Bill Gates in Kauf. So. Bevor wir jetzt hier lange noch ins Schwafeln kommen, wir sind schon lange wieder über die Zeit. Lisa, es war mir eine Freude. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Dann übernimmt Sören jetzt den Abschluss und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Sehr spannend alles und ich finde das auch schön, dass wir jetzt mal die in Anführungszeichen andere Seite der Hotellerie kennengelernt haben. Also vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank auch an euch und tschüss.
Ciao. Ciao an alle.